der RT-Deutsch-Newsletter von Ivan Rodionow.
Liebe Leser, am vergangenen Wochenende flammte ein eingefroren geglaubter Konflikt mit einer Stärke auf wie seit 26 Jahren nicht mehr. Der Streit um Bergkarabach im Südkaukasus eskalierte zu einem schweren Regionalkrieg mit globalen Implikationen. Armenien und Aserbaidschan warfen sich gegenseitig vor, den Waffenstillstand gebrochen zu haben. Die Türkei stellte sich uneingeschränkt auf die aserbaidschanische Seite. Zahlreiche Aufrufe zur Einstellung der Kämpfe und Aufnahme der Verhandlungen aus dem Rest der Welt verhallten ungehört. Die Kämpfe setzen sich mit aller Härte und dem Einsatz von schwerer Artillerie und Luftwaffe fort. Die international nicht anerkannte Republik Bergkarabach, Armenien und Aserbaidschan haben das Kriegsrecht verhängt und eine Mobilmachung verkündet. Bilder mit angeblichen syrischen Islamisten auf der Seite Aserbaidschans tauchten im Netz auf. Berichte über ausländische Söldner auf beiden Seiten machen die Runde. Jerewan wirft der Türkei vor, militärisch in den Konflikt einzugreifen. Die neue Nowitschok-Staffel mit Alexei Nawalny in der Hauptrolle geht unterdessen weiter. Der russische Oppositionelle gab sein erstes Interview nach der Entlassung aus der Charité. Erwartungsgemäß dem Spiegel, der sich hierbei von Anfang an durch eine besondere Nähe zu Regierungs- und Geheimdienstkreisen auszeichnete. Erwartungsgemäß unterstützte Nawalny die Verschwörungstheorie, dass Präsident Putin hinter dem Anschlag auf sein Leben stünde. Eine andere Version des Tathergangs habe er nicht. Jeder Zweifel an der Täterschaft des Kremls gilt im deutschen Mainstream als ketzerisch und ruft einen wütenden Shitstorm hervor. Wie schon bei MH17 und den Skripals. Tatsächlich aber werfen sowohl die Behauptung der Bundesregierung, Nawalny sei mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet worden, als auch die wundersame Genesung des Bloggers zahlreiche Fragen auf. Vor allem nach den faktischen Belegen jenseits der Rhetorik. Kurz zur Erinnerung. Es sind 4 Giftträgertheorien in den Umlauf gebracht worden. Der Tee, die Unterwäsche, die Wasserflasche oder etwas anderes im Hotel und zum Schluss etwas an Bord des Flugzeugs. Alle schließen sich gegenseitig aus. Eine plausible Erklärung für die Widersprüche im Narrativ fehlt. Das hielt den deutschen Außenminister nicht davon ab, Russland in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung scharf zu attackieren. Heiko Maas warf den Russen den Einsatz geächteter Chemiewaffen vor. Das hat bei mir einen Déjà-vu-Effekt erzeugt. Vor 17 Jahren hat ein anderer Außenminister, Colin Powell, einem anderen Land, dem Irak, in der UN-Runde auch schon den Besitz und die Einsatzplanung von Massenvernichtungswaffen vorgeworfen. Das waren noch Zeiten. Eine Stunde lang breitete Powell vor dem Sicherheitsrat ganze Berge an Belegen aus, abgefangene Funksprüche, abgehörte Telefonate, Satellitenbilder, Grafiken und sogar ein Glasfläschchen mit weißem Pulver, dem Anthrax. Heute reicht dem Bundesaußenminister nur ein lapidares, wie wir es mit unseren Partnern belegen konnten. Punkt. Ich habe die UN-Rede des deutschen Außenministers in meinem Kommentar einem Faktencheck unterzogen. Ob Libyen, Syrien oder Ukraine, bei allen diesen Themen legt Heiko Maas ein erstaunlich kurzes Erinnerungsvermögen an den Tag. In Deutschland verkündet das Robert-Koch-Institut täglich steigende Neuinfektionszahlen. Und prompt kommt die Politik mit neuen Regelverschärfungen. So müssen Beschäftigte in Berlin demnächst im Büro Masken tragen, wenn sie nicht gerade am Arbeitsplatz sitzen. Dabei machte gerade ein Papier des obersten Frankfurter Amtsarztes die Runde, in dem diese Schreckenszahlen der Neuinfizierten mit einem Verweis auf die niedrigen Zahlen tatsächlich Erkrankter relativiert werden. Er stellt das herrschende Testregime in Frage und legt eine Rückkehr zu den Empfehlungen des nationalen Pandemieplans nahe. Ein Fazit, das man aus dem Papier ziehen kann: Es sind eher die massenhaften PCR-Tests als der faktische Verlauf der Krankheitswelle, die den neuen Corona-Spuk an die Wand zeichnen.